ARD.
Ich finde es grundsätzlich eine gute Entwicklung, dass die Gespräche endlich weitergehen. Und ich sehe dieses Treffen als eine Vorstufe an für Gespräche, die dann stattfinden zwischen Russland und der Ukraine.
Bundesaußenminister Wadephul begrüßt die Pläne für ein Trump-Putin-Treffen in Ungarn.
Und der ungarische Regierungschef Orbán scheint das geplante Treffen medial auszuschlachten.
Heute treffen sich US-Präsident Trump und der ukrainische Präsident Zelensky in Washington.
Und die Hoffnungen der Ukraine auf die Lieferung von US-Tomahawk-Marschflugkörpern sind gedämpft.
In Russland wird das Benzin knapp und die Bevölkerung bekommt das zu spüren.
Im Nord Stream-Untersuchungsausschuss im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat heute Altbundeskanzler Schröder ausgesagt.
Türkische Einsatzkräfte wollen helfen, die Leichen von israelischen Geiseln im Gazastreifen zu bergen.
Und das Welternährungsprogramm fordert die Öffnung aller Grenzen zum Gazastreifen. Hallo, ich bin Astrid Rolle.
Und ich bin Milat Kupay. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, den 17. Oktober. Diese Meldung lief gestern Abend über alle Ticker. US-Präsident Trump will wieder den russischen Staatschef Putin treffen, dieses Mal in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Dabei will Trump herausfinden, Zitat, ob wir diesen unrühmlichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden können. Heute gibt es viele Reaktionen darauf, Astrid, auch aus Deutschland.
Ja, Außenminister Wadephul hat die Ankündigung des Treffens begrüßt. Wadephul trifft heute in Ankara den türkischen Präsidenten Erdogan und auf dem Weg dahin hat er sich geäußert. Der Außenminister sagt, dass er, Zitat, bei Trump die klare Absicht erkennt, jetzt wirklich auch in eine Verhandlungsphase zwischen Russland und der Ukraine einzutreten. Einzelheiten berichtet Markus Sambale.
Wadephul sprach von einer grundsätzlich guten Entwicklung, dass die Gespräche endlich weitergehen nach dem erfolglosen Treffen von Trump und Putin in Alaska vor 2 Monaten. Auf dem Weg in die Türkei sagte der Minister im Regierungsflieger:
Ich sehe dieses Treffen als eine Vorstufe an für Gespräche, die dann stattfinden zwischen Russland und der Ukraine. Der ganze Prozess ist ins Stocken gekommen. Und wenn dieses der Weg ist, damit es wieder weitergeht, damit wir doch zu Gesprächen kommen, wo die Ukraine ihre berechtigten Interessen geltend machen kann, dann finden wir das im Ergebnis richtig.
Dass Wladimir Putin, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, in Ungarn dann Boden der Europäischen Union betreten würde, das hält Wadephul für vertretbar, lässt er im Gespräch mit der ARD durchblicken.
Solange das mit der klaren Zielrichtung stattfindet, dass Friedensverhandlungen geführt werden, ist das akzeptabel. Aber es muss klar sein, dass wir jetzt nach einer erfolglosen Etappe in Alaska wirklich klare Schritte und die Bereitschaft Moskaus erkennen müssen, zu einer Beendigung der Kampfhandlung zu kommen.
Davon ist derzeit aber nichts zu sehen. Im Gegenteil, die russische Armee greift die Ukraine täglich massiv mit Drohnen und Raketen an. Außenminister Wadephul ist derzeit in der Türkei. Auch in den Gesprächen hier in Ankara mit der türkischen Regierung geht es um Russlands Krieg gegen die Ukraine. Wadephul sprach vom gemeinsamen Ziel, dass dieser Krieg rasch ein Ende findet. Die Türkei hat eine ungewöhnliche Rolle, weil sie enger Partner beider Kriegsparteien ist. So liefert das NATO-Land Türkei Waffen an die Ukraine, beteiligt sich aber nicht an den Sanktionen gegen Russland. Und Präsident Erdogan hat einen guten persönlichen Draht zum russischen Präsidenten Putin. Erdogan hat sich deshalb immer wieder als Vermittler angeboten.
Wir haben es eben gehört, Putin, der ja mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, würde in Ungarn dann Boden der Europäischen Union betreten. Astrid, gibt es denn Reaktionen aus der EU?
Ja, die gibt es. Nicht direkt zu dem internationalen Haftbefehl, aber zum möglichen Treffen zwischen Trump und Putin. Und das hat auch die Europäische Union begrüßt. Und zwar, falls das Treffen zum Frieden in der Ukraine beitragen kann. Die EU unterstütze Trump in seinen Bemühungen, erklärte ein EU-Sprecher.
Aber was ist denn nun mit dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin?
Also Ungarn hat Putin mit Blick auf diesen bestehenden Haftbefehl die Einreise für das Treffen mit Trump zugesichert. Der ungarische Ministerpräsident Orbán hat erklärt, Ungarn sei bereit, die notwendigen Bedingungen für die Organisation dieses Gipfels zu schaffen. Nach Einschätzung des deutschen Auswärtigen Amtes müsste sich Ungarn eigentlich bei einer Einreise von Putin an die Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs halten. Ob es aufgrund der möglichen Friedensverhandlungen zwischen Trump und Putin Ausnahmen gibt, das muss Ungarn mit dem Strafgerichtshof klären, so das Auswärtige Amt. Viktor Orbán macht sich darüber offenbar keine Sorgen. Und nicht nur das, er scheint den Trump-Putin-Gipfel medial auszuschlachten und präsentiert sich jetzt als großen Friedenskämpfer. Das berichtet unser Kollege Oliver Schosch.
Der ungarische Premier Viktor Orbán ist ziemlich aktiv auf der Social-Media-Plattform X. Da präsentiert er sich in seinem persönlichen Profil als, Zitat, Friedenskämpfer, Ehemann, Vater, Großvater und Premierminister von Ungarn. Wohlgemerkt, Friedenskämpfer steht da an erster Stelle. Orbán postete an diesem Donnerstagabend:
Ungarn ist die Insel des Friedens.
Und
das geplante Treffen zwischen dem amerikanischen und russischen Präsidenten ist eine tolle Nachricht für alle Menschen, die den Frieden lieben. Wir sind bereit.
Europa sei dagegen voll auf Krieg eingestellt, erklärt Orbán in einem Videoclip.
Europa ist laut seiner eigenen Definition im Krieg. Sowohl die Anführer der größten EU-Staaten als auch die Chefs der EU-Institutionen sprechen vom russisch-ukrainischen Krieg, als ob das unser Krieg wäre und als ob Europa im Krieg wäre.
Viktor Orbán greift besonders eine Politikerin persönlich an. Seine wichtigste Gegenspielerin in Brüssel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Wir sehen jeden Tag, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen um die Welt reist, um nichts anderes zu tun, als über den Krieg zu reden. Das zeigt ganz klar, dass es hier eine Art Kriegspsychose gibt und einen Wettbewerb, wer die militantesten Positionen vertritt, für den Krieg.
Orbáns Haltung stößt bei der überwiegenden Mehrheit der anderen EU-Staaten auf Kritik. Unter anderem beim Präsidenten Litauens, Gitanas Nausėda.
Es sendet eine völlig falsche Message in alle Richtungen, an die internationale Gemeinschaft und an die Ukraine. Die Ukraine kämpft für ihre Freiheit und für die Unabhängigkeit ihres Landes.
Die Kritik an Orbán ist ähnlich wie die an Trump. Beide hätten im Ukraine-Krieg bislang nichts erreicht, außer Friedensrhetorik zu verbreiten und Putin milde und freundschaftlich gegenüberzutreten. Putin sehe sich weiterhin nicht davon abgehalten, die Ukraine zu erobern. Laut Viktor Orbán laufen die Vorbereitungen für die Friedensgespräche in Budapest auf vollen Touren. Es habe Telefonate gegeben zwischen ihm und Trump und zwischen ihm und Putin. Geplant sei auch ein ungarisch-amerikanisches Treffen in Washington. Orbán stellt es so dar, als ob Ungarn derzeit der einzige Ort der Hoffnung in Europa sei.
Wenn Sie heute auf die Landkarte schauen und sich die europäischen Staats- und Regierungschefs anschauen, dann wird schnell klar, dass Budapest der einzige Ort in Europa ist, wo ein solches Treffen stattfinden kann. Ungarn ist das einzige Land für den Frieden, wobei wir da mit der Slowakei zusammenarbeiten. Aber seit 3 Jahren sind wir das einzige Land, das sich konsequent, offen, laut und aktiv für den Frieden einsetzt.
In Ungarn gibt es im April kommenden Jahres Parlamentswahlen. In den Umfragen liegt Orbáns Herausforderer Péter Modja mit seiner proeuropäischen Tisza-Partei seit Monaten in Führung. Zuletzt hatte Orbán im Europawahlkampf schon einmal die Ukraine-Karte gespielt. In seiner damaligen Kampagne versuchte er, den Wählern einzureden, dass die EU ungarische Soldaten an die Front schicken wolle, um gegen die Russen zu kämpfen. Es ist davon auszugehen, dass Orbán auch jetzt im Wahlkampf wieder auf ein ähnliches Narrativ setzen wird. Dabei erhofft er sich von den Friedensverhandlungen zwischen Trump und Putin in Budapest einen ordentlichen Aufwind.
Ein Bericht war das von Oliver Schosch. Ganz anders als von Deutschland und der EU sind die Reaktionen aus der Ukraine, richtig?
Ja, dass Trump sich mit Putin treffen will, das dämpft die ukrainischen Hoffnungen auf eine Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit hoher Reichweite aus den USA. Das ist das wichtigste Thema heute in Washington. Da treffen sich der ukrainische Präsident Zelensky und Trump. Katrin Schlass hat auf Tagesschau 24 mit Vassili Golot über das bevorstehende Gespräch zwischen Trump und Zelensky gesprochen.
Was verspricht sich der ukrainische Präsident Zelensky jetzt aber eben doch von diesem Treffen im Weißen Haus?
Es ist ein persönliches Treffen, bei dem der ukrainische Präsident die Möglichkeit hat, Donald Trump zu skizzieren, wie sich die Lage an der Front entwickelt, zu skizzieren, wie sich die weitreichenden Drohnenangriffe der Ukraine entwickeln, mit denen die Ukraine Russland auch einen großen wirtschaftlichen Schaden zugefügt hat. Und Präsident Zelensky hat das ja in seinen Äußerungen auch schon deutlich gemacht. Er sieht auf der Welt, von der Weltgemeinschaft, eine Art Friedensdynamik, auch angestoßen von US-Präsident Donald Trump mit Blick auf den Mittleren Osten. Und Zelensky will Trump davon überzeugen, diese Dynamik und auch seine Stärke zu nutzen, um Druck auf Russland auszuüben, um diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu einem Ende zu bringen. Also all das wird Thema sein von ukrainischer Seite bei dem Gespräch mit US-Präsident Trump.
Im Nahen Osten hat es funktioniert, aber im Fall von Putin und Russland zuletzt hat sich ja eigentlich nichts bewegt, auch nicht durch angedrohte Sanktionen. Jetzt Trumps Telefonat mit Putin, ein mögliches weiteres Treffen ohne Zelensky vermutlich, dann das Zurückrudern bei den Tomahawks. Wie kam das in der Ukraine an?
Selbstverständlich ist das nichts, was hier Freude auslöst, und es gibt Beobachter, die ein ähnliches Schema sehen, denn als Donald Trump Sanktionen einführen wollte, gegen Russland mit Sanktionen gedroht hat, gab es ein Telefonat mit Putin, was zu dem Gipfel in Alaska führte, der dann aber wiederum zu nichts führte. Jetzt spricht Trump darüber, möglicherweise Tomahawk-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern, also Waffen, die der Ukraine helfen könnten, den Druck auf Russland zu erhöhen und Russland zu einem Frieden zu zwingen. Und auch da folgt ein Telefonat mit Putin mit einem vereinbarten Termin für ein Treffen mit Trump. Also man deutet das hier in der Ukraine als eine Verzögerungstaktik Russlands, die mal wieder aufgegangen zu sein scheint. Und das Ziel des ukrainischen Präsidenten wird es sein, Donald Trump genau das darzulegen, genau das zu erklären und ihn davon zu überzeugen, dass es doch jetzt sinnvoll wäre, aus ukrainischer Sicht, dass eben diese Marschflugkörper geliefert werden.
Was könnten die Tomahawks der Ukraine im Krieg gegen Russland gerade in dieser Phase jetzt auch vor dem Winter bringen?
Das hängt mit dem zusammen, was wir schon beobachten. Die Ukraine greift sehr effektiv und systematisch russische Ölraffinerien an, teilweise bis zu 2000 Kilometer tief im russischen Hinterland. Das heißt, die Ukraine hat einen Weg gefunden, die russische Wirtschaft anzugreifen, die russische Kriegswirtschaft anzugreifen. Und das hat konkrete Folgen für die Kriegslogistik, das hat Folgen für die Finanzierung des Krieges, aber das hat eben auch Folgen für die Menschen in Russland, die sehen, dass die Benzinpreise steigen. Und das ist etwas, was sozusagen durch eine Lieferung der Tomahawk-Marschflugkörper verstärkt werden könnte. Denn Russland hätte dann noch mehr Schwierigkeiten, diese Raketen abzuwehren. Sie sind schwieriger abzuwehren. Sie reichen sehr weit. Und vor allem, so sieht man es in der Ukraine, würde Russland möglicherweise dann auch zweimal darüber nachdenken, ukrainische Energiekraftwerke anzugreifen. Denn die Ukraine könnte dann mit den Tomahawk-Raketen sehr stark antworten, und so die Hoffnung hier, es könnte zu einer Dynamik führen, dass Russland ernsthaft zu Gesprächen bereit ist, ernsthaft zu Friedensverhandlungen bereit ist.
Berichtet Vassili Golot im Gespräch mit Katrin Schlass auf Tagesschau 24. Ja, Russland unter Druck setzen, dass ernste Verhandlungen zustande kommen, das ist das Ziel. Wir haben eben Vassili Golot gehört. Die Ukraine greift gezielt russische Ölraffinerien mit Drohnen an, und das hat Folgen.
Ja, offenbar kommen die Betriebe mit der Reparatur der Raffinerien nicht hinterher, und für die russischen Verbraucher heißt das weniger Benzin und das zu deutlich höheren Preisen. Das berichtet Lilia Becker.
Bilder von Flammen und aufsteigenden Rauchwolken über eine Ölraffinerie auf der Krim am 13. Oktober. Eigentlich wird hier auf der völkerrechtswidrig besetzten Halbinsel Rohöl zu Benzin oder Diesel verarbeitet. Doch immer wieder werden russische Raffinerien von ukrainischen Drohnen angegriffen und brennen. Attackierte Raffinerien fahren ihre Produktion zurück, auch weil einige Betriebe mit den Reparaturen nicht hinterherkommen. Für russische Autofahrer heißt das weniger Benzin zu höheren Preisen. Der Staat versucht einzugreifen. Einige Tankstellen werden geschlossen, andere müssen rationieren. Auf der Krim gab es vor kurzem pro Auto nur 20 Liter Benzin am Tag.
Ich muss so ungefähr 2 Stunden für Benzin anstehen und nicht jede Tankstelle verkauft welches. Ich muss dann im Internet suchen.
Beim letzten Mal habe ich 15 Minuten lang gewartet. Aber ja, da hatte ich vermutlich Glück. Hinter mir standen noch viele Leute.
In den letzten 3 Jahren ist der Preis für Benzin in Russland insgesamt um rund 30% gestiegen. Entlegene und ländliche Teile des Landes trifft es noch härter. Denn die meisten der 38 Raffinerien liegen in dem europäischen Teil Russlands. Im tiefen Osten des Landes sind es nur 2. Die Verbraucher zahlen also eh schon drauf. Für den Transport. Dabei ist die Nachfrage in den Regionen außerhalb der Ballungsgebiete besonders hoch, sagt der unabhängige Gas- und Ölexperte Boris Aronstein.
In großen Städten wie Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg und einigen anderen gibt es gute öffentliche Verkehrsmittel. Die Leute können zum Beispiel U-Bahn, Bus oder Elektroautos nutzen. Außerdem sind die Menschen in den großen Städten bereit, höhere Benzinpreise zu zahlen, um ihr normales Leben nicht zu zerstören.
Auf der einen Seite fahren die Raffinerien ihre Produktion zurück. Auf der anderen Seite wird weiterhin Rohöl aus der Erde geholt. Das exportiert Russland verstärkt ins Ausland. Neben China ist Indien Russlands größter Abnehmer. Allein innerhalb eines Jahres, von Juli 24 bis Juli 25, hat Indien seine Rohölexporte aus Russland um 30% erhöht. Mittlerweile gehen fast 40% des russischen Rohöls an Indien.
Um den Markt mit Mineralölprodukten zu sättigen, wurden folgende Maßnahmen ergriffen,
erklärt der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Nowak am 15. Oktober im Rahmen einer Videokonferenz mit dem russischen Präsidenten, die im staatlichen Fernsehen übertragen wurde.
Das Verbot von Motorbenzinexporten wurde für alle Marktteilnehmer, einschließlich der Hersteller, bis Ende dieses Jahres verlängert.
Und Russland verzichtet bis Mitte 2026 auf Einfuhrzölle für Kraftstoff aus Drittstaaten. Die Idee? Länder wie Indien, China oder auch Belarus verarbeiten russisches Rohöl zu Benzin, Heizöl und anderen Brennstoffen und bringen es wieder auf den russischen Markt. Ob die Rechnung aufgeht, hängt sicherlich auch von der Intensität der ukrainischen Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur ab. Laut dem russischen Energieexperten Boris Aronstein befindet sich Russland gerade an einer Art Kipppunkt.
Vor dem Krieg hat Russland 20% mehr Benzin produziert, als die gesamte russische Nachfrage hoch war. Russland exportierte es teilweise und steckte es zum Teil in Reserven. Jetzt hat Russland den Punkt erreicht, an dem das Gleichgewicht zwischen Konsum und Produktion etwa null ist.
Sollte die Ukraine ihre Angriffe intensivieren, könne die russische Ölinfrastruktur zum Erliegen kommen, glaubt Aronstein. Aber auch dann, so der Energieexperte, werde China und Indien Russland sicherlich zur Seite springen.
Soweit der Bericht von Lilia Becker. Und wir springen jetzt nach Schwerin in den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns. Im Nord Stream Untersuchungsausschuss ist dort heute Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder befragt worden. Weil er gesundheitlich angeschlagen ist, wurde er per Video zugeschaltet. Astrid, worum geht es bei der Befragung genau?
Der Untersuchungsausschuss in Schwerin prüft die Vorgänge rund um die Klimaschutzstiftung Mecklenburg-Vorpommern. Die war vor allem gegründet worden, um die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu sichern. 2018, 2019 sollte mit dieser Klimaschutzstiftung politischer Druck der USA umgangen werden. Gerhard Schröder war Präsident des Verwaltungsrates der Nord Stream 2 AG und als Lobbyist für die Gaspipelines unterwegs. Die Abgeordneten im Mecklenburger Landtag wollen nun klären, wer in der damaligen Landesregierung aus SPD und CDU welche Entscheidung zur Gründung der Stiftung traf und ob es bei dem Gasprojekt direkten Einfluss aus Russland gab.
Meine Kollegin Caroline Kock hat die Befragung verfolgt und schildert, wie aussagefreudig der Altkanzler war und ob es in seinen Antworten denn Neues zum Sachstand gab.
Also geredet hat er sehr viel. Die Befragung dauerte fast 3 Stunden. Sie wurde aber immer mehr zu einer wirklich bizarren Situation. Das lag zum einen an den technischen Umständen, aber auch an der Haltung von Gerhard Schröder. Er entrüstete sich immer mehr, vor allem weil sich die Fragen auf Gespräche oder Treffen bezogen, die Jahre zurückliegen und an die er sich deshalb nicht mehr erinnern könne. Schröder forderte den Ausschussvorsitzenden immer wieder auf einzugreifen, weil die Fragen nicht zulässig seien. Er hat den Vorsitzenden und diejenigen, die eine Frage stellen wollten, aber auch nicht ausreden lassen. Und so war es häufig so, dass im Saal diskutiert wurde, ob die Frage nun zulässig ist, während Gerhard Schröder sich durchs Mikrofon über die, wie er sagt, lächerliche Veranstaltung aufregte. Und Gerhard Schröder bewertete aber auch die Fragen als abenteuerlich oder obskur, die der Ausschuss als sehr wohl zulässig bewertet hat. Im Großen und Ganzen gab es nichts wirklich Neues, denn Gerhard Schröder bereut nichts. Er hält die gute Beziehung zu Russland für richtig, auch die Entscheidung, günstiges Gas von dort zu beziehen, und er verteidigte auch erneut den Bau von Nord Stream 2. Aber Schröder hat sich heute erstmals zur Klimaschutzstiftung geäußert und die ist ja auch Untersuchungsgegenstand des Ausschusses. Er könne sich zwar nicht mehr erinnern, wie er von der Stiftung erfahren habe, aber er hält sie bis heute für ein gutes Mittel, um die, Zitat, politisch unsinnigen amerikanischen Interventionen abzuwenden. Die Stiftung war also aus seiner Sicht notwendig, um den Bau der Pipeline sicherzustellen und die angedrohten US-Sanktionen zu umgehen. Und es ist schon interessant, dass der Altkanzler ausschließlich diesen Zweck der Stiftung so eindeutig herausstellt, denn der Ex-Ministerpräsident und frühere Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Erwin Sellering, der betonte in seiner Befragung vor ein paar Wochen, was die Stiftung alles für den Klimaschutz getan hat.
Außerdem schildert Caroline Kock, wie die Ausschussmitglieder auf die Haltung des Altkanzlers reagiert haben und wie es jetzt überhaupt weitergeht.
Sie haben erstmal versucht, sich durchzusetzen und ihre Fragen zu stellen. Ab der Hälfte der Befragung kippte die Stimmung aber regelrecht. Es wirkte so, als hätten einige Ausschussmitglieder kapituliert. In der letzten Stunde stellte nur noch der Abgeordnete der Grünen, Hannes Damm, Fragen an Gerhard Schröder. Dabei ging es um viele Details über Treffen mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Telefongespräche und so weiter. Diese Fragen waren durchaus zulässig. Schröder wollte oder konnte darauf aber nicht antworten, entweder weil er sich nicht erinnere oder weil es den Ausschuss nichts angehe. Im Moment läuft noch die Befragung von Ex-Kanzleramtschef Helge Braun. Er war der engste Mitarbeiter der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Ausschuss erhofft sich von ihm Informationen darüber, wie sie zur Pipeline und vor allem auch zur Klimaschutzstiftung stand.
Und wir schauen nun auch auf den Nahen Osten. Noch immer wartet Israel darauf, dass die Überreste von 19 Geiseln von der Hamas übergeben werden. Das ist Teil der ersten Phase des Waffenruheabkommens zwischen den beiden Parteien. Bislang wurden nur 9 Leichen übergeben. Die Hamas gibt an, Schwierigkeiten zu haben, die sterblichen Überreste unter den Trümmern zu finden. Und nun will die Türkei helfen. Astrid, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, an der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen stehen rund 80 türkische Helfer bereit und warten auf grünes Licht aus Israel. Die türkischen Spezialisten für Katastropheneinsätze sind ausgebildet, um in Trümmern nach Leben zu suchen oder auch nach sterblichen Überresten. Sie haben Suchhunde und spezielle Ausrüstung für das Aufspüren von Menschen. Und konkret soll es bei dem Einsatz um die Suche nach israelischen und palästinensischen Leichen gehen, darunter eben auch die der noch nicht zurückgegebenen israelischen Geiseln. Israel hat wohl Vorbehalte gegen die türkischen Einsatzkräfte und zunächst eine Delegation aus Katar angefordert. Und es ist noch nicht klar, ob es dem türkischen Team erlaubt wird, in den Gazastreifen einzureisen.
Dann hat sich heute auch das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen zu Wort gemeldet und das will nach dem Waffenstillstand im Nahen Osten seine Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen ausweiten.
Genau, die Organisation hat auf X mitgeteilt, dass sie genügend Lebensmittel und auch die nötige Logistik hat, um die gesamte Bevölkerung im Gazastreifen 3 Monate lang zu versorgen. Am Mittwoch und gestern sind laut Welternährungsprogramm bereits 230 Lastkraftwagen mit 2800 Tonnen Nahrung sicher und auch ohne Zwischenfälle in den Gazastreifen gekommen. Das reicht aber nicht aus. Die Organisation nutzt bislang 2 Grenzübergänge für ihre Transporte und sie fordert jetzt die Öffnung aller Grenzübergänge zum Gazastreifen, damit sie die Menschen dort besser versorgen kann.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Milad Kupay. Bei mir im Studio war Astrid Rolle aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.